Es gibt keinen gerechten Krieg, ist unsere Meinung. Und da hoffe ich, dass die Leute drüber nachdenken. Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine. Wir protestieren gegen die imperialistische und militaristische Großmachtpolitik des russischen Präsidenten. Russland muss alle Truppen zurückziehen. Aber das ist eine gute und richtige Forderung, aber ich bin ja nicht doof. Es ist klar, dass sie das nicht machen werden. Weil wenn sie jetzt hier auf Zuruf, hallo, wir sind voll dagegen, dann sagen sie, ach so, ja, dann gehen wir wieder heim. Machen sie natürlich nicht, sonst wäre der ganze Aufwand unsinnig gewesen. Ja? Es ist wohlfeil, den Rückzug der russischen Truppen zu fordern, aber wir sind hier Bürger und Bürgerinnen in der Bundesrepublik Deutschland und wir sprechen Regierung und Parlament an, dass sie beitragen sollen, den Krieg zu beenden. Daher wenden wir uns an die Regierung hier in diesem Lande. Denn Deutschland ist Kriegspartei. Deutschland liefert Waffen, bildet Soldaten aus und finanziert die Kriegsführung der Ukraine. Klammer auf, gibt ihnen Kredit, Klammer zu. Anderer Punkt. Dadurch werden aber Deutschland und die NATO schrittweise zu direkten Kriegsgegnern der atomar bewaffneten russischen Armee. Und so kann der derzeit noch begrenzte Krieg, also regional begrenzt und von der Waffentechnik begrenzt, besteht die Gefahr, dass dieser begrenzte Krieg zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland eskaliert, bei dem dann auch Atomwaffen eingesetzt werden und dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Und dann ist wahrscheinlich niemand mehr da, der sich damit beschäftigen kann, wie die ganze Scheiße denn entstanden ist. Ja? Wir wenden uns gegen Maßnahmen zur Verlängerung des Krieges, wir wenden uns gegen die Lieferung von Waffen. Wer Waffen liefert, verlängert den Krieg und vergrößert das Leiden der Menschen. Klar, die Mehrheitsmeinung ist, Russland ist der Aggressor, die Ukraine ist angegriffen worden, man wird sich doch verteidigen dürfen. Ja? Aber nach unserer Meinung auch der Verteidigungskrieg ist kein gerechter Krieg. Ja? Jetzt sehen wir täglich und seit Monaten, was es bedeutet, einen gerechten Verteidigungskrieg zu führen. Der führt zur Zerstörung des Landes, das militärisch verteidigt wird. Ich verstehe natürlich den Wunsch, die Heimat gegen den russischen Angreifer zu verteidigen. Aber wer eine Stadt militärisch verteidigen will, nimmt in Kauf, dass sie zerstört wird. Und das haben wir in Mariupol erlebt, das werden wir jetzt erleben bei dem Versuch der Zurückeroberung. Wer eine Stadt erobern will, muss die Verteidiger herauspumpen. So geschehen in Fallujah, wer weiß noch, wo das ist, in Aleppo, in Mosul und Grozny, da waren jetzt wieder die Russen verantwortlich, oder wie im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad oder Berlin. Ja, so sehen die Städte dann aus, wenn sie zurückerobert und befreit worden sind. Der Versuch der Rückeroberung wird weitere Zerstörungen verursachen und weitere Opfer fordern. Was bedeutet dann die Verteidigung der Freiheit und der Souveränität, wenn nachher alles kaputt ist und Hunderttausende getötet? Die Freiheit bedeutet dann, eine Generation lang für den Wiederaufbau zu schuften. Und eine der jungen Kolleginnen vorhin hat angeführt mit Recht, dass die Ukraine die Waffen ja auf Kredit kriegt. Und dann sind sie auf Jahrzehnte hinaus die Sklaven der deutschen und französischen und amerikanischen Großbanken, um ihre Kredite zu bedienen. So, daher ist meine Meinung, auch der Endsieg, und ich benutze bewusst das Wort Endsieg, auch der Endsieg der Ukraine wäre eine Katastrophe für die Ukraine. So, was ist unsere Alternative? Das ist jetzt auch wieder schön gemeint, wir wissen, dass wir sie tun werden. Nach unserer Meinung sollte der militärische Widerstand beendet und die Souveränität der Ukraine mit politischen, zivilen und gewaltfreien Mitteln verteidigt werden. Das schützt die Bevölkerung in der Ukraine und verhindert die weitere Zerstörung von Städten und Infrastruktur. Wir meinen, die Freiheit und Souveränität lässt sich nur gewaltfrei verteidigen. Man kann gewaltfrei den Panzer nicht aufhalten. Man kann gewaltfrei nicht verhindern, dass ein Land militärisch besetzt wird. Aber dann, wenn die mal da sind, was wollen sie denn tun? Dann kann man nicht Zusammenarbeit blockieren, sabotieren, meinetwegen. Und vor allen Dingen mit den Leuten reden. Mit den russischen Soldaten reden, denen ihr Präsident erzählt hat, sie müssten da Entnazifizierung betreiben in der Ukraine. Okay, es gibt Rechte und Nazis, aber die Masse der Bevölkerung in der Ukraine will doch genauso den Frieden. So, ich muss jetzt ein bisschen kürzen, mein Manuskript gibt es dann später. Jetzt sage ich, ein Waffenstillstand ist überfällig und ein Waffenstillstand ist möglich. Ich zitiere jetzt sinngemäß, vor einer Woche ging eine Meldung durch die Medien. Der Stabschef der US-amerikanischen Streitkräfte, General Mark Milley, sprach sich für Verhandlungen über einen Waffenstillstand aus. Er warnte vor einem Szenario wie im Ersten Weltkrieg mit jahrelangen Grabenkämpfen. die keine strategische Entscheidung brachten, aber Millionen Soldaten das Leben kosteten. Er sagte, beide Kriegsparteien hätten jeweils 100.000 Soldaten durch Tod oder Verwundung verloren. Dazu kämen 40.000 getötete ukrainische Zivilisten. Er sagt damit auch, dass er militärisch nichts mehr erreichen kann, nichts mehr erreichen wird. Und die derzeitige militärische Pattsituation, kann man so einschätzen, akzeptieren muss. Das heißt aber auch in aller Konsequenz, und ich bin nicht hier, um irgendwelche Illusionen zu verbreiten, das heißt auch, die Grenzen der Ukraine werden jetzt neu definiert, sei es auf dem Schlachtfeld, sei es in künftigen Verhandlungen. Und wer definiert die Grenzen der Ukraine? Na, dann haben sie halt eine freie ukrainische Ukraine, aber die wird dann halt kleiner sein. Ja? Und es ist keine, wie soll ich sagen, das sage ich nicht, um Russland zu rechtfertigen, das ist einfach die Realität der Machtpolitik auf dieser Welt. Der, der die Militärmacht hat und der die Atomwaffen hat, der kann letztlich auch bestimmen. Das gleiche mit Indien, Pakistan, Indien, China, Staaten, die schon mal Kriege geführt haben. Ja, so, das ist die Realität der Machtpolitik, von der wir weg wollen, durch Abrüstung und Entmilitarisierung. Und die zitierte Stellungnahme macht auch deutlich, dass die USA Kriegspartei sind. Deutschland, die NATO, die Führungsmacht der USA sind Teil des Konflikts. Viel ist darüber schon geschrieben worden. Wer einen Konflikt untersucht, wird auch eine Vorgeschichte finden. Ein Konflikt verstehen wollen heißt nicht, die militärische Aggression zu rechtfertigen. Aber wer einen Konflikt verstehen will, muss auch die Position des angeblichen Feindes kennen. Und in den letzten Jahren schon diese Polemik von Putin-Versteher, das vergiftet das politische Klima hier und vergiftet auch die internationalen Beziehungen. Also, die NATO-Regierungen hätten vor circa 10 Jahren sagen können, nachdem die Osterweiterung war, wir sind jetzt in der überlegenen Position, alle osteuropäischen Länder sind in der NATO, Russland kann uns nicht gefährlich werden. Die Ukraine bleibt neutral, damit können wir gut leben und hätten wir gut leben können. Aber die USA haben in den Folgejahren die Ukraine aufgerüstet, hunderte Millionen Dollar Militärhilfe reingepumpt und die Ukraine so nebenbei und heimlich zum NATO-Partner aufgebaut, sodass der ukrainische Präsident Zelensky neulich gesagt hat, Anfang Oktober, faktisch sind wir ja schon in der NATO. Und wir, meine Damen und Herren, in der Bevölkerung, in der Politik, in einem demokratischen Deutschland, wir hatten nie Gelegenheit zu diskutieren, ob denn diese NATO-Erweiterung und die Ukraine in die NATO, ob wir das wollen, ob das gut ist für unsere Sicherheit und ob das überhaupt unseren deutschen Interessen entspricht. Und klar, das war jetzt suggestiv, meiner Meinung nach war das Unsinn, also die Ausweitung der NATO. Die weitere wesentliche Ursache für den Krieg ist der Konflikt zwischen den ukrainischen und den russischen Bevölkerungsteilen, aber darauf kann ich hier und jetzt nicht eingehen, weil das könnte einen Nachmittag dauern. Bleiben wir bei dem, was uns betrifft. Ja, wir müssen versuchen, die russische Sichtweise zu verstehen und nur dann, wenn man die russischen Sicherheitsbedenken realisiert, dann wird es auch zu Waffenstillstand und vielleicht Friedensverhandlungen kommen. So, jetzt sind wir im Krieg mit einer atomaren bewaffneten Großmacht. Momentan scheint die Abschreckung noch zu funktionieren. Ja? Sie schrecken sich gegenseitig, oder Russland schreckt ab, dass die USA und die NATO direkt reinmarschieren. Doch wenn Russland verliert und sich existenziell bedroht fühlt, können sie natürlich Atomwaffen einsetzen. Aber warum sollten sie das in der Ukraine und im Donbass machen? Sie könnten natürlich die Nachschubwege zerstören, über die schwere Waffen und Munition an die Front geliefert werden. Und warum nicht zum Beispiel gegen die Ramstein Air Force Base, der Luftwaffenstützpunkt der USA, über den der Materialtransport läuft. Ich bin entsetzt, wie leichtfertig Leute über den Atomkrieg reden, die offenbar nicht kapieren, was das bedeutet. Auch ein begrenzter Atomkrieg, begrenzt auf die Ukraine oder Mitteleuropa, wäre eine Katastrophe für uns. Und im Atomkrieg gibt es nur Verlierer. Und jetzt kürzlich, über die Sanktionen haben wir vorhin schon gesprochen. Wir sind jetzt auch schon die Verlierer, alle die, ob wir wollen oder nicht, weil wir zahlen für den Krieg, ja, durch Steuern, durch Abgaben, durch höhere Preise. Aber die Verlierer sind natürlich auch in Russland, weil die Sanktionen, die laut Frau Baerbock die russische Wirtschaft ruinieren sollen, na, die treffen nicht die Oligarchen, sondern die treffen die Masse der werktätigen Bevölkerung in Russland, die weiter in Armut gestürzt wird und die noch viel weniger als wir die Kriegspolitik ihrer Regierung nicht verhindern können und nicht haben verhindern können. Und an dieser Stelle sage ich auch ganz klar, wir erklären uns solidarisch mit allen Bürgerinnen in Russland und der Ukraine, die friedlich gegen den Krieg ihrer Regierungen protestieren und die sich dem Krieg durch Verweigerung entziehen wollen. Wir haben vorhin bereits einen Beitrag gehört von Klaus zur Situation der Deserteure und in Kriegsverweigerer in Ukraine und Russland. Damit komme ich zum Schluss. Wir wenden uns gegen Aufrüstung und Eskalation. Wir wenden uns gegen das 100 Milliarden Euro Waffenprogramm der Bundesrepublik Deutschland und Erhöhung der Rüstungsausgaben. Damit wird nur die nächste Runde des Krieges vorbereitet. Wir bräuchten ein 100-Milliarden-Programm zur Umstellung auf eine nachhaltige Energieversorgung. Und da kann ich das unterstreichen, was die Kollegin von Fridays for Future vorhin gesagt hat. Weitere Aufrüstung wird den Konflikt mit Russland nicht lösen, sondern nur die Konfrontation verschärfen und zu einem weiteren Krieg mit Russland führen. Stoppt das Töten in der Ukraine. Derzeit ist die Ampel auf Krieg geschaltet. Lasst uns die Ampel umschalten auf Frieden. Nur gemeinsam kann die Menschheit in Frieden überleben. Danke.